Hallo, mein Name ist Darius Paris und ja, das ist der zweite Teil unserer kleinen Azure A bis Z Serie. Das ist das Produkt, das wir am Schluss haben möchten, ein Fotobuch mit Fotos, entsprechenden Möglichkeiten, Einträge zu verfassen und einer Notifizierung über den Servicebus. Die Fotos selber werden im Blob Storage gespeichert, während die Texte hier in SQL Azure gespeichert werden. Beim Eintrag verfassen wird, wie gesagt, eins in den Blob gepostet, eins in die Datenbank reingepostet und zusätzlich ein Aufruf an den Servicebus gemacht, dass eine Notifikation versendet worden ist, dass ein neues Foto da ist. Das ist letztendlich die Anwendung, das ist eine ASP.NET MVC Anwendung, die ich hier in Windows Azure gehostet habe. Und wie kommt man dahin? Wie ich die Tools runterlade und so habe ich im ersten Teil gezeigt. Nun geht es darum, eben zu entwickeln. Und wir benutzen hier an der Stelle Visual Studio 2010 Beta 2. Man kann das auch mit Visual Studio 2008 machen. Wichtig ist nur, dass man das Ganze als RAN als Administrator startet. Das hat den Hintergrund, dass die lokale Entwicklungsumgebung, wenn ich ein Windows Azure Projekt erstelle, wie wir gleich sehen werden, New Project, sage ich Cloud Service. Wenn ich einen solchen Windows Azure Cloud Service erstelle, dann referenziert er automatisch eben die entsprechende Development Fabric und Development Storage Dienste, und für diese Dienste benötigt er eben Administratorrechte, dass man sich da attachen kann und so. Und deshalb muss man das im Administrator-Modus momentan starten. Wir nennen das Ganze Azure A to Z, ja, meinetwegen. Sagen okay. Und nun kommt ein zweiter Dialog, der mir letztendlich sagt, was für Rollen möchte ich denn in meiner Windows Azure Anwendung benutzen? Und wir haben jetzt hier die ASP.NET Web-Rolle. Das ist eine klassische ASP.NET Webforms-Anwendung. Dann gibt es die ASP.NET MVC 2 Web-Rolle. Das ist im Prinzip ASP.NET MVC 2 dafür, weil nämlich in Visual Studio 2010 das MVC 2 Framework enthalten sein wird. Aber genauso gut kann man ein normales Standard-MVC benutzen. Dann gibt es eine dedizierte WCF-Service-Web-Rolle. Diese Web-Rolle eignet sich dazu, wenn man einen WCF-Endpunkt in Windows Azure zur Verfügung stellen möchte. Und dann gibt es noch eine Worker-Rolle. Das ist eine reine Abarbeitungsrolle, die keine Präsentationsoberfläche hat. Und ein WCF-Service hat eigentlich auch keine Präsentationsoberfläche, aber für mich ist das Interface auch schon mal eine Art von Oberfläche. Also eigentlich so ein Contract, ja. Eine Worker-Rolle muss keinerlei solcher Inputs haben, kann zum Beispiel über eine Queue bedient werden, aber auch alternativ über Endpunkte. Und dann gibt es noch eine CGI-Web-Rolle, die ermöglicht es mir eben Dinge wie zum Beispiel PHP zu hosten. Zusätzlich gibt es noch verschiedene Solutions-Kit, Accelerator-Kit, die es einem erlauben, Java oder Ruby eben in Windows Azure zu hosten. Darauf werde ich dann auch irgendwann mal eingehen in einer der folgenden Screencasts. Natürlich haben wir auch das gleiche für Visual Basic. In F-Sharp sieht es ein bisschen anders aus. Da wird die Worker-Rolle nur angeboten, weil F-Sharp halt sich sehr, sehr gut dafür eignet, Algorithmen zu machen. Okay, wir machen jetzt eine ASP.NET und eine MVC 2 Webrolle hinzu. Und wir können auch hier beliebig viele Webrollen in unser Projekt reinnehmen, sodass wir sagen können, hier haben wir all diese Rollen. Wichtig ist eine Sache anzumerken. Jede Rolle entspricht einer Instanz in Windows Azure, einer eigenen VM. Man zahlt also auch für jede Rolle nachher, ja. Deshalb, wenn man irgendwie ein Konzept hat mit einem Dispatcher als Web-Frontend auf verschiedene Rollen, dann zahlt man wirklich für den Dispatcher plus die anderen Rollen. Dementsprechend löschen wir jetzt mal alle anderen, die wir nicht brauchen, und benutzen nur die ASP.NET MVC Webrolle. Die nennen wir auch ein bisschen anders. Das sagen wir jetzt einfach mal, es sollte ein Fotobuch werden. Die nennen wir jetzt einfach mal ein Fotobuch, ja. Oder mein Gästebuch. Gästebuch. Können wir ihn nennen. Aber weil ich ein Freund von einer Domainsprache bin und da gibt es ja verschiedene Theorien dafür. Ja, ich schreibe alles grundsätzlich in Englisch, also ich werde auch alle Variablen in Englisch deklarieren. Hat den Vorteil, dass falls mal in meinem Projekt, das nur absehbar scheinbar ist, in einem deutschen Entwicklerumkreis gestaltet zu werden, dann plötzlich doch mal ein englischsprachiger Kollege reinkommt, der tut sich dann doch viel einfacher, dann die englischen Begriffe zu nehmen. Beziehungsweise, wer weiß, was aus dem Projekt wird, ja, und wie wohin das geht. Deshalb nennen wir das einfach My Guestbook. Das ist die Rolle Mike Guestbook, die wir jetzt im Prinzip anlegen werden. So, nun fragt er mich, ob ich jetzt ein Unit-Test-Projekt noch mit anlegen möchte, weil es eben ein ASP.NET MVC-Projekt ist. Er bietet mir hier momentan nur die MS-Unit-Tests an, also vom Visual Studio. My Guestbook-Tests legen wir mal an. Ich weiß noch nicht, ob ich welche machen werde, aber können wir mal anlegen. Ist egal. So, nun erstellt er uns drei Projekte. Einmal die ASP.NET MVC-Webrolle, dann das Unit-Test-Projekt und zu guter Letzt das eigentliche Azure-Projekt. Das erkennt man an dieser Weltkugel hier vorne. So, vielleicht zum Verständnis. Ich muss nicht über diesen Cloud-Service standardmäßig die Anwendung anlegen. Ich kann auch eine bestehende ASP.NET-Anwendung nehmen und sie dann einfach nach hier hinzufügen, indem ich hier einfach sage, add nicht new, sondern Web Role Project in Solution oder Worker Role Project in Solution. Also ich kann zu einer Solution, einer Azure Solution, ein bestehendes Webprojekt einfach einladen und dann hier in der Rolle einfach hier hinzufügen. Aber das ist der Standardweg, wenn man von Null anfängt, dass man einfach hier mit diesen entsprechenden Wizards arbeitet. Und was jetzt auffällt, ist, dass es eben zu dem Projekt hier MyGuestbook eben in der Rolle eine Definition gibt, MyGuestbook. Schauen wir uns mal diese Definition an. Das ist jetzt ein Property Sheet und das ist nicht uninteressant, weil man hier einige Einstellungen tätigen kann, die Auswirkungen auf die Anwendung haben. Zum einen, Full Trust ist immer standardmäßig eingestellt. Ich glaube, das wird auch keiner ändern. Das ist im Prinzip das, was früher immer standardmäßig drin war, Partial Trust. Da war man sich wahrscheinlich noch nicht so richtig einig, wie man das Ganze später hostet intern. Aber da alles in der eigenen VM ist, Full Trust ist vollkommen okay. Instance Count. Das heißt, die Rolle, in wie vielen Instanzen läuft diese Rolle? Eine Instanz ist eine virtuelle Maschine. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel 10 eingebe, dann habe ich standardmäßig meine Anwendung auf 10 virtuelle Maschinen verteilt. Und die werden über Load Balancing angesprochen und können entsprechend viel Last oder auch weniger Last, je nachdem, entsprechend verkraften. Mit den CTP-Tokens, also vor dem Release, hat man immer nur die Möglichkeit, maximal zwei Instanzen zu machen. Es sei denn, man hat einen ganz besonderen VIP-Account und solche Dinge. Aber ich lasse es mal bei einer. Zweite Auswirkung ist die Größe der virtuellen Maschine. Hier gibt es vier verschiedene Größen, die sind beschrieben auf diesem www.azure.com Portal. Das heißt, ich zahle natürlich auch unterschiedlich. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann komme ich, glaube ich, sogar auf diese Beschreibungen. Ja? Dann sehen wir jetzt hier diese virtuellen Maschinengrößen. Also small ist eine CPU mit 1,7 GB Speicher und 250 GB lokalem Store und so weiter. Und die größte ist eben 8 Cores mit 15 GB Hauptspeicher und 2 TB Speicherplatz. Das ist jetzt interessant dahingehend, dass man jetzt skalieren kann. Also kann auch zum Beispiel Anwendungen schreiben, die halt mehrere CPUs in einer Multithreaded-Umgebung benutzen, zum Beispiel in einer Worker-Rolle mit viel Speicher und so. Auf der anderen Seite zahlt man natürlich für eine extra Large ein bisschen mehr als für eine Small. Das muss man sich bewusst sein. Gehen wir hier wieder runter. Und dann sehen wir, für welche Endpunkte soll dieser Browser gelauncht werden. Standardmäßig HTTP aktiviert. Dann gibt es hier Settings. Und die Settings sind interessant dahingehend, weil nämlich eine Rolle auch entsprechend getestet werden muss. Und ich werde jetzt gleich auch die Anwendung starten, damit man einfach sieht, wie die lokale Simulationsumgebung diese Anwendung hostet in einer Azure-Art, also wie das dann funktioniert mit dem Locking und so. Und deshalb, dieser Connection-String ist im Prinzip unser Trace-Connection-String. Und das ist der Standardwert Use Development Storage gleich True. Fügen wir einen weiteren hinzu, Data-Connection-String. Nennen den auch Connection-String. Und hier gehe ich jetzt mal in den Dialog rein. Wenn ich jetzt hier Development Storage auswähle, dann nutzt er mein lokales Development Storage Service. Ich kann aber auch Enter Storage Credentials angeben und sagen, über welche Verbindungen soll er entsprechend HTTP oder HTTPS nutzen. Und hier gebe ich den Accountnamen ein. Und der Accountname bei unserem Storage vorher war A2Z, ja. Und dann haben wir noch einen generierten Key gehabt, den wir hier eingeben können. Das mache ich jetzt an der Stelle nicht. Wir nutzen Use Development Storage. Wir möchten ja noch nicht publizieren. Stelle ich nur gerade fest. Ja. Seht ihr den Fehler? Ich habe die Schriftarten verändert. Und durch die Veränderung der Schriftarten ist der Button weg. Unglaublich. Also der OK-Button. Deshalb drücke ich einfach Return an der Stelle. Okay. Gut, dann gibt es Endpunkte. HTTP NN. Also 80 wird hier aufgemacht. Und hier könnte ich jetzt einen HTTPS Endpunkt aufmachen. Und hier würde ich ein Zertifikat auswählen. Und das ist halt nicht verfügbar in der lokalen Storage. Im Web ist das dann so, dass ich dann entsprechend hier den Zertifikatnamen mit angeben kann. Aber wir lassen es mal weg. Und dann gibt es noch interne Endpunkte. Also Rollen können auch untereinander entsprechend kommunizieren und hier kann ich einfach sagen, wie dann dieser interne Endpunkt heißen soll. Dann gibt es noch einen Eintrag Local Storage. Wenn ich hier einen Local Storage hinzufüge, lokaler Speicher nenne ich das jetzt einfach mal, dann definiere ich zum Beispiel 100 MB. Wir haben ja verschiedene Größen gesehen. Das heißt, es ist nichts anderes wie ein Verzeichnis auf meiner lokalen Platte. Und hier kann ich spezifizieren, ob dieses Verzeichnis beim Neustarten der Instanz gelöscht werden soll oder nicht, ja. Aber das brauchen wir jetzt momentan nicht. Und hier letztendlich kann ich die Zertifikate hinzufügen, die ich jetzt hier entsprechend nutzen möchte. Zertifikat 1 und dementsprechend kann ich hier sagen, Zertifikat 1 soll genutzt werden für den HTTP-Endpunkt. Aber wir haben jetzt kein Zertifikat. Das soll es mal gewesen sein. Was unterm Strich das alles ist, ist nichts anderes wie die Konfigurationsdatei hier. Wenn ich da immer drauf gehe, dann sehen wir hier, ist einfach eine XML-Datei. Mit genau den Dingen, die ich hier spezifiziert habe letztendlich. Und dann gibt es auch noch die Definition dazu mit den Endpunkten. Okay. Und diese Konfiguration kann man auch zur Laufzeit ändern. Das heißt, wenn ich jetzt erstmal mit einem anfange, kann ich auch später irgendwann mal 100 für eine bestimmte Zeit reinschreiben. Und das auch über die Service API dann mit Azure machen. So, das soll es mal gewesen sein. Was ich jetzt machen möchte, ist einfach mal die Anwendung bauen. Standardmäßig ASP.NET MVC, da gehe ich jetzt nicht so drauf ein, das ist nicht der Fokus. Enthält ein Skelett für eine Anwendung, die schon lauffähig ist. Wenn ich jetzt F5 drücke, wird man unten rechts bemerken, ich drücke jetzt F5 oder hier links Initializing the Development Storage, da ist dieses Icon, ja. Und da wird das jetzt gerade gestartet. Jetzt wird das Ganze paketiert und entsprechend ausgegeben. So, die Umgebung ist gestartet. Jetzt warten wir, dass die Rollen starten und dann wird die Anwendung hochgeladen und ausgeführt. Das ist jetzt meine ASP.NET MVC-Anwendung, die schon funktional ist, in der lokalen Entwicklungsumgebung. Und dann gehen wir mal drauf und schauen uns mal das Development Storage UI an und die Development Fabric. So. Erstmal vielleicht das mal kurz klein machen. So, gehen wir mal hier drauf, hier drauf. Also. Development Storage bedeutet, ich habe jetzt hier die verschiedenen Speichermöglichkeiten in Windows Azure Storage. Also nicht das, was SQL Azure bietet, sondern Windows Azure bietet. Nämlich Tabellen, also Entitäten abzulegen, eine Queue zu haben oder einen Blob abzulegen. Hier lokal gehostet auf lokale Endpunkte. Das ist eine REST-API, die ich dann einfach lokal nutze und die verhält sich eins zu eins wie die REST-API in Web. Ja, deshalb ist es sehr gut, damit zu testen. Die Development Fabric, sieht man hier, ist eine Möglichkeit, eben die Trace-Outputs sich anzugucken, also wie die Rolle sich verhält. Hat man hier mehrere Rollen, hat Instanzen, dann sieht man eben von dieser Rolle, das ist die Rolle. Hier haben wir nur eine Instanz, ja, in dieser Rolle. Hat man mehrere Instanzen, dann werden entsprechend mehrere Output-Fenster pro Instanz rausgegeben. Und einen solchen Output kann man relativ einfach machen, indem man einfach einen Trace hier hinzufügt und das ist das Einzige, was wir jetzt vielleicht mal ganz kurz machen werden. Deshalb beenden wir mal ganz kurz die Anwendung. Hier ist die Homepage. Machen wir das mal zu. Und dann geben wir immer noch einen Trace aus. Und zwar im Controller, wenn wir entsprechend wechseln. Ja. Trace. Müssen wir das System Diagnostics dazu nehmen. WriteLine. Calling View Index. Ja, das ist der Trace, den ich rausschreibe. Und hier machen wir Calling View About. Ja, das sind die zwei Trace Messages, die ich hier hinzugefügt habe. Starte ich nochmal das Ganze. Sehen wir, dass gerade deployed wird. Es wird Role State Busy angezeigt. Gehen wir nochmal auf die Fabric drauf. Calling on Start, also in die Rolle wird reingegangen. So, und da sieht mir jetzt erstmal Calling View Index, ja. Und wenn ich jetzt hier das mal kleiner mache und dann das vielleicht ein bisschen nach rechts drücke, nein, nicht so, sondern so, dann einmal auf About gehe, dann wird man jetzt auch sehen, dass entsprechend der Trace hier Call View About rausgekommen ist und auf Home entsprechend hier auch der Home Trace rausgekommen ist. Also, das ist die Möglichkeit, eben Windows Azure lokal zu nutzen, eine Anwendung lokal laufen zu lassen und dann eben für Windows Azure zu entwickeln. So, das soll es mal gewesen sein an der Stelle. Im nächsten Screencast zeige ich dann, wie das Deployment in die Cloud dieser Anwendung funktioniert. Bis dann!